Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wen hat sich der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer da eigentlich an Bord geholt mit dem früheren Saatgutkonzern Monsanto?
Wir waren damals, genauso wie heute, davon überzeugt, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung ein sicheres Produkt ist.
Bayer steht zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und doch hat sich seit der Übernahme von Monsanto Bayers Börsenwert nahezu halbiert, was Aktienbesitzer natürlich kaum erfreut.
Da blicken wir ja als Laie sowieso nicht durch.
Jetzt kann man nichts mehr machen.
Das sind jetzt 70.000 Miese.
Mehr zu Bayer und der Hauptversammlung gleich. Und die Deutsche Post wird zum Sommer das Briefporto erhöhen und Postchef Frank Appel verteidigt die Preissteigerung. Wir haben ihn zum Interview getroffen und da erzählt er auch, warum für die Paketzustellung bis zur Haustür auch künftig kein Zuschlag verlangt wird. Mein Name ist Dina Fröndrich, willkommen. Wie wird dieses Wagnis wohl ausgehen? 2016 gab die Bayer-Hauptversammlung grünes Licht. Der Bayer-Vorstand darf den kanadischen Saatgutkonzern Monsanto übernehmen. Ein umstrittenes Unternehmen, das vor allem für das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in der Kritik steht. Jetzt ist der Deal vollzogen und die Hauptversammlung alles andere als zufrieden. Es gibt zig Klagen und Prozesse wegen Glyphosat, erste Millionenzahlungen von Bayer an Geschädigte. Ute Scheins beobachtet die Hauptversammlung für uns in Bonn. Frau Scheins, wie viel Gegenwind für den Bayer-Vorstand gibt es denn da?
Ja, also ordentlich Gegenwind. Da gibt es jetzt zurzeit, findet da ein richtiger Schlagabtausch statt, weil die Aktionäre sauer sind, weil eben der Kurs so eingebrochen ist. Und gerade die Großaktionäre melden sich ziemlich heftig zu Wort. Zum Beispiel Vertreter des Investmentfonds Deka, der hat von einem Scherbenhaufen gesprochen. Und ein Sprecher des Vermögensverwalters DWS, der hält die Risiken durch die Übernahme von Monsanto und die Klagewelle, die da droht in den USA, für nicht mehr kalkulierbar. Und die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die vertritt so die Interessen der Kleinanleger, die sagt, dass es besser wäre, die Abstimmung komplett zu verschieben, und sprach von bei angesichts des Verlusts an Reputation und an Börsenwert von einer Schande.
Also jede Menge Kritik. Jetzt musste sich Bayer-Chef Werner Baumann ja den Aktionärinnen stellen. Wie hat er denn den Zukauf von Monsanto inklusive aller Glyphosat-Risiken verteidigt?
Der bleibt ganz klar und nüchtern bei seiner Linie. Der ist da wirklich unbeirrbar, auch wenn er heute etwas, angeschlagen aussah. Er sagt ganz klar, die Risiken bleibt bei der Argumentation, dass der Kauf richtig gewesen sei, weil eben das Agrargeschäft für ihn das Geschäft der Zukunft ist und sich Monsanto und Bayer halt so gut ergänzt haben. Also strategisch sei die Entscheidung richtig gewesen, und außerdem bleibt Werner Baumann weiterhin Glyphosat insofern treu, dass er sagt, der Wirkstoff sei sicher, und verweist eben auf hunderte von Studien, die das eben beweisen sollen, dass es eben keinen Zusammenhang mit Krebs gibt bei sachgemäßer Anwendung, und verweist eben auch darauf, dass es zahlreiche Zulassungsbehörden gibt weltweit, die zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Also er hofft ganz klar darauf, dass in den zwei Prozessen, die Bayer in der ersten Instanz verloren hat, dass man da im weiteren Prozessverlauf eben mit sachlichen Argumenten besser punkten kann, wenn eben keine Laienjury mehr da sitzt.
Das heißt, er hat sich da verteidigt. Die Entlastung, die gab es bisher aber noch nicht.
Nee, bisher noch nicht. Das kann auch sein, dass das noch etwas dauert, dass sich das noch in den Abend hineinzieht. Also das ist jetzt schwer zu prognostizieren, wie schnell das kommt oder wie lange es dauert.
Ute Scheins war das von der Hauptversammlung von Bayer in Bonn für uns. Vielen Dank dorthin. Wann haben Sie Ihren letzten Brief geschrieben? Was früher ganz normal war, wird zunehmend seltener. Und so tragen auch die Boten der Deutschen Post von Jahr zu Jahr weniger Briefe aus. Und trotzdem soll der Preis für das Porto ansteigen. Bis zu 90 Cent für einen Standardbrief sind möglich. Diesen Rahmen hat die Bundesnetzagentur der Deutschen Post gegeben. Wird sie ihn nutzen? Darüber konnte ich heute Morgen mit Postchef Frank Appel sprechen im Posttower in Bonn. Herr Appel, müssen wir uns auf die 90 Cent Porto für einen Brief einstellen?
Also natürlich werden die Preise jetzt steigen. Wir haben noch nicht final entschieden, welchen Antrag wir stellen, um das Porto zu erhöhen. Deswegen möchte ich mich heute dazu noch nicht äußern. Es ist richtig, dass das Porto steigen muss, weil wir haben Inflation, wie alle Unternehmen. Und wir haben zusätzlich das Phänomen, dass unsere Volumen im Briefbereich deutlich rückläufig sind. Und das kann man nicht durch Produktivitätssteigerung ausgleichen. Wenn man also weiterhin sehr gute Qualität liefern will und die Mitarbeiter gut bezahlen möchte, dann kann man das auch nicht dadurch erreichen, dass man nur Produktivität steigert, sondern eben auch die Kosten weitergibt an die Menschen.
Sie haben jetzt gesagt, dass im Prinzip weniger Briefe geschrieben werden. Wird denn Briefe schreiben nicht noch unattraktiver, wenn man den Preis nach oben drückt?
Also wir haben bei den letzten Preismaßnahmen schon gesehen, ja, das beschleunigt es etwas, aber der strukturelle Effekt ist deutlich stärker ausgeprägt, weil die Menschen eben mehr E-Mail nur nutzen. Und wenn man sich die Auswirkung aussieht, das ist jetzt ja 10% über diesen gesamten Zeitraum, das führt dazu, dass ein Haushalt etwa 23 Cent im Monat mehr ausgibt. Das ist deutlich weniger, als sie ausgeben an der Tankstelle, wenn sie die Schwankungen sich zwischen Morgen und Nachmittags angucken für ein paar Liter Treibstoff. Die Belastung für die Haushalte hält sich also in Grenzen, aber es hilft uns weiterhin, hervorragende Qualität zu liefern.
Wie sieht es denn in der Paketbranche aus? Werden wir da in Zukunft noch Preissteigerungen sehen, vielleicht gerade als Zuschlag für die letzte Meile, also für die Haustürzustellung?
Ja, wir sehen hier auch deutliche Steigerungen, weil wir haben ja gerade im Oktober letzten Jahres unseren Mitarbeitern um 3% den Lohn erhöht. Also aus dem Grunde müssen wir auch hier Kosten weitergeben. Die Transportkosten steigen massiv, weil es eben ein engerer Markt geworden ist. Es gibt weniger Lkw-Fahrer, die diesen Job wahrnehmen wollen. Und aus dem Grunde werden wir auch in den Paketbereichen die Preise erhöhen. Das betrifft aber insbesondere natürlich die Geschäftskunden. Wie weit wir für die Privatkunden das auch noch erhöhen, das haben wir noch nicht entschieden und werden in absehbarer Zeit darüber nachdenken.
Könnten Sie sich da einen Haustürvorschlag vorstellen, vielleicht auch einen saisonalen? Also dass man sagt, an Weihnachten, wer wirklich sein Paket nach Hause haben möchte, muss dann noch mal mehr zahlen?
Ich glaube, dass wir das eher so machen sollten, wie wir es momentan tun. Wir haben auch im letzten Weihnachtsgeschäft zwar keinen Zuschlag gehabt für Geschäftskunden, aber wir haben in der Tat Preise genommen, wenn große Volumensabweichungen in der Prognose stattgefunden haben, weil das ist für uns schwierig dann zu managen. Wir wollen den Privatkunden damit nicht belasten. Es ist am Ende eine Frage, wie die E-Commerce-Händler das weitergeben. Aber wir werden selber keine Zustellgebühr für die Hauszustellung erheben, weil wir glauben, das ist die Entscheidung unserer Geschäftskunden, wie man damit umgeht und nicht unsere.
Wichtige Geschäftskunden sind ja zum Beispiel Amazon oder auch Zalando. Inwieweit haben Sie denn da tatsächlich Spielraum, auch um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen oder zu behaupten, da tatsächlich ja die Preise nach oben anzuheben?
Natürlich ist es immer ein Abwägen zwischen, wie viel kann man tun. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Qualität so viel besser ist als die vom Wettbewerb, dass auch das Durchsetzen von höheren Preisen möglich ist, auch bei den ganz großen Kunden. Wir müssen das tun. Wenn man hervorragende Qualität bringt, dann muss man investieren kontinuierlich, was wir tun. Und aus dem Grunde müssen wir auch hier steigende Preise durchsetzen.
Jetzt ist Amazon ja selbst auch dabei, sich eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Wie sehr könnte Amazon selbst zur Konkurrenz werden und Sie damit vielleicht auch unter Druck setzen, sodass Sie eben doch vielleicht keine Preissteigerung durchsetzen könnten?
Also zunächst einmal ist Amazon ein sehr wichtiger Kunde und Partner, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Es ist das Recht eines jeden Kunden, Dinge selbst ausprobieren. Wir glauben, solange wir die beste Qualität in diese Industrie erbringen, werden wir auch erfolgreich sein und auch mit diesen Kunden erfolgreich weiterarbeiten. All die Online-Händler brauchen ja eine hervorragende Leistung, weil das ein Teil des Wertversprechens ist. Deswegen ist es das Recht eines jeden Kunden, selber auszuprobieren. Aber wir sind da mutig genug und selbstbewusst genug zu sagen, hervorragende Qualität wird sich auch zukünftig im Markt durchsetzen.
Das heißt, Sie sind da ganz selbstbewusst. Sie haben jetzt die Beschäftigten schon angesprochen, dass Lohnsteigerungen bei den Beschäftigten am Ende eben auch zu einem höheren Porto führen. Welche Rolle spielt denn aber auch Ihr ausgegebenes Gewinnziel 2020, 5 Milliarden Euro zu erreichen?
Das spielt dabei eigentlich keine große Rolle, weil wenn Sie sich ansehen, was wir für nächstes Jahr im deutschen Geschäft anstreben, dann ist das genau das gleiche Ergebnis wie im Jahr 2008, mit dem Unterschied, dass wir nächstes Jahr mehr investieren werden als im Jahr 2008. Der gesamte Anstieg, den wir anstreben bis zum Jahr 2020, kommt aus unseren Auslandsaktivitäten. Das heißt, wir machen hier nicht ambitionierte Ziele, die zu Lasten von Mitarbeitern gehen. Ganz im Gegenteil, wir versuchen eben durch wachsende Gewinne im deutschen Geschäft oder eine Stabilisierung der Gewinne eben die Leistungsfähigkeit zu erhalten, vernünftige Arbeitsmittel bereitzustellen, die Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten und gleichzeitig Lohnsteigerungen zu ermöglichen. Deswegen die Verknüpfung mit den 5 Milliarden ist eine merkwürdige, weil wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man 2008 und 2020 vergleicht, dann sind über 90% des gesamten Gewinnanstiegs aus dem Ausland. Ich glaube sogar, dass das für die meisten deutschen Großkonzerne gilt. Wenn man sie anschaut, die deutschen Großkonzerne haben steigende Gewinne. Der Großteil davon kommt aus den Auslandsaktivitäten. Das wird häufig in der Diskussion, wenn Rekordmeldungen gemacht werden, vergessen. Ich bedauere das sehr, weil es am Ende zeigt, wie wichtig die Globalisierung für unser Land ist. Weil wir hätten in Bonn sicherlich nur die Hälfte der Arbeitskräfte, wenn wir nicht ein globaler Konzern wären.
Wenn Sie jetzt so betonen, die Deutsche Post ist ein global aufgestellter Konzern, fällt es vielleicht manchmal schwierig, auch wenn wir jetzt an die bevorstehende Europawahl denken, an einen möglichen weiteren Rechtsruck, an Rechtspopulisten, an Angst vor Globalisierung, das vielleicht auch zu vermitteln, vielleicht auch durch Konzernchefs wie Sie zu vermitteln, Globalisierung ist auch was Gutes?
Also ich lasse keine Gelegenheit aus, extern und intern darauf hinzuweisen. Alle Daten zeigen ganz eindeutig, dass die Globalisierung sehr positiv ist. Und deswegen muss man das den Menschen immer sagen. Ich selber, wenn ich unterwegs bin in unserem Unternehmen, lasse ich keine Gelegenheit aus, die Menschen aufzufordern, bitte wählen zu gehen. Und auch darauf hinzuweisen, wie wertvoll und wie toll die Globalisierung für die Menschen ist. Es leben heute viel weniger Menschen in Armut als noch vor 20 Jahren. Und das ist ein Erfolg der Globalisierung. Und es wird Angst gemacht mit Dingen, dass Globalisierung was Schlechtes ist, ohne dass es Fakten gibt. Es gibt kein Land, was erfolgreich war mit Protektionismus. Ganz im Gegenteil, die Länder wie Deutschland, die sehr offen waren, haben sehr davon profitiert. Wir haben die beste Situation seit der Wiedervereinigung in diesem Land. Und das ist auch Verdienst, dass wir zu einem großen Wirtschaftsraum der Europäischen Gemeinschaft heißt und auch zum Euroraum dazugehören. Das wird schnell akzeptiert und dann vergessen. Wenn man die Menschen aber dann wieder fragt, sagen sie, ja, stimmt, und Europa ist ja auch gut, aber. Ich glaube, wir machen manchmal zu viele Unruhe für kleine Dinge, die gar keine so eine große Bedeutung haben und die werden aufgebauscht, ohne dass das notwendig ist.
Welche Rolle spielt denn da vielleicht auch, dass wir jetzt gerade zuletzt auch viel über Paketboten gesprochen haben, über die Arbeitsbedingungen, dass man das Gefühl hat, vielleicht, ja, es gibt Beschäftigte, die am Ende nichts von der Globalisierung haben, sondern sie bildlich gesprochen auf ihren Schultern in Form von vielen Paketen von Haustür zu Haustür schleppen müssen?
Also zunächst einmal sind wir davon ja nicht betroffen, weil bei uns mehr als 98% im Verdi-Tarifvertrag beschäftigt sind. Und aus dem Grunde ist das in der Tat bedenklich, was manche unserer Wettbewerber tun. Und deswegen ist die Kritik an einigen unserer Wettbewerber absolut berechtigt. Und ich würde mich wünschen, dass unsere Wettbewerber auch mit tarifvertraglich abgesicherten Mitarbeitern arbeiten würden, anstatt mit Subunternehmern, was in unserem Fall eben nicht der Fall ist.
Und trotzdem ist natürlich auch bei Ihnen, bei den Beschäftigten, der Druck hoch, weil die Paketflut wird ja so genannt, gerade auch rund um Feiertage im Vorweihnachtsgeschäft. Wie leicht ist es denn für Sie, da noch Fachkräfte zu finden eigentlich?
Also zunächst erstmal ist das in der Tat eine anspruchsvolle Tätigkeit, das ist ohne Zweifel so, aber die Arbeit ist leistbar, wir sehen das auch. Ja. Es gibt natürlich immer Schwankungsbreite, aber im Durchschnitt ist diese Arbeit zu erbringen. Aber natürlich gibt es da Herausforderungen und da muss man mit umgehen.
Eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel auch, dass man auf Mikrodepots setzt und zusammenarbeitet mit den anderen Paketdienstleistern. Da gibt es ein Modellprojekt in Berlin, dass die Paketboten dann mit Lastenfahrrädern die Waren verteilen. Das läuft jetzt seit vergangenem Sommer. Gibt es da schon Erkenntnisse eigentlich?
Also wir haben ja heute schon Lastenfahrräder selber im Einsatz. Wir machen das im Ausland. Wir setzen unsere Street-Scooter ja ein. Wir sind ja diejenigen, die an der Spitze der Bewegung stehen, um CO2 und schadstofffreie Zustellung zu ermöglichen. Ich glaube, wir müssen da neue Konzepte finden. Das ist in der Tat auch eine Herausforderung für unsere Industrie. Wir haben seit langen Jahren schon versucht, City-Logistics-Konzepte zu entwickeln. Das ist bisher nicht in die Umsetzung gekommen, weil auch viele Städte weltweit sich darüber Sorgen machen, wie denn der Wettbewerb weiterhin funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen da gemeinsam auch als Industrie neue Lösungen finden. Da bin ich und auch optimistisch, dass uns das mittelfristig gelingen wird.
Sie haben die Street-Scooter auch schon angesprochen. Und wenn man hier unten reinkommt in den Posttower, dann gibt es auch diesen riesigen grünen Fußabdruck. Bis 2050 ist das Ziel null CO2-Emissionen. Ist natürlich noch ein bisschen in weiter Ferne. Trotzdem, die Street-Scooter tragen dazu bei. Aber es gibt auch einige Schwierigkeiten damit. Steht denn vielleicht zur Debatte, dass man sich vom Street-Scooter doch trennt und sagt, wir können die Weiterentwicklung als Post einfach nicht leisten, weil wir sind kein Automobilkonzern, sondern
Natürlich, wenn man ein neues Produkt entwickelt, dann gibt es immer mal wieder Herausforderungen. Aber insgesamt ist die Zufriedenheit sehr hoch. Wir sehen das auch daran, dass wir letztes Jahr 1500 Fahrzeuge an externe Kunden verkauft haben. Das heißt, das, was wir tatsächlich sehen im eigenen Betrieb, das funktioniert und wir sehen auch Nachfrage extern. Nichtsdestotrotz muss man immer seine strategischen Optionen prüfen. Wir haben da überhaupt keinen Zeitdruck, sondern wir gucken uns an, gibt es entweder Finanzinvestoren oder gibt es eben strategische Investoren. Und darüber kann man natürlich erst dann reden, wenn das spruchreif ist. Aber in der Tat sind wir kein Automobilkonzern. Aber wir lassen uns da jetzt nicht treiben und sagen, wir müssen jetzt unbedingt was machen, weil das Produkt im Prinzip sehr gut funktioniert und wir eben auch externe Verkaufserfolge haben.
Es hat ja zuletzt auch Schwierigkeiten gegeben. Da haben Sie auch für knapp 500 Street-Scooter wieder aus dem Verkehr gezogen. Sind denn diese Schwierigkeiten inzwischen behoben?
Ja, also es ging darum, dass wir in der Tat zwei Fälle hatten, wo die Batterien gebrannt haben. Dass sowas passiert, ist völlig normal, wenn man das Neues macht. Wir haben sofort dann reagiert und haben eben die Ursachen gefunden. Aber natürlich, wenn Sie unbekanntes Territorium beschreiten, dann gibt es auch Dinge, die schiefgehen. Auch wie Sie das bei den Handys gesehen haben, auch da gab es Fälle, dass Handys gebrannt worden sind von sehr renommierten und lange in diesem Geschäft Tätigen. Es ist einfach immer eine Herausforderung, Neues. Aber es gibt auch jeden Tag Autos, die klassischen Verbrennungsmotor haben und auch brennen. Das ist einfach ein Risiko, wenn man Technologie weiterentwickelt, dass solche Dinge passieren. Wichtig ist eben, dass man sehr schnell reagiert, das haben wir getan, und dass man die Ursache identifiziert und sie abstellt.
Bestellen Sie selbst eigentlich auch viel?
Ich bestelle auch im Internet, ja. Ob ich jetzt viel bestelle, das kann ich nicht beurteilen. Das ist ein Teil dessen, was ich kaufe, bestelle ich auch im Internet, weil es eben sehr komfortabel ist.
Und wird dann auch von der Konkurrenz geliefert?
Nein, da achte ich sehr darauf, dass ich das eben bei Unternehmen bestelle, die mit uns arbeiten.
Frank Appel war das, der Chef der Deutschen Post, im Interview mit dem Deutschlandfunk, nachzulesen auch auf deutschlandfunk.de. Im Mai wird Dieter Zetsche als Chef bei Daimler abtreten. Die letzte Quartalsbilanz, die er vorgelegt hat, die fällt durchwachsen aus. Mehr jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Die Probleme der Autobranche gehen auch an Daimler nicht vorbei. Im Vergleich zum ersten Quartal 2018 brach der Gewinn vor Zinsen und Steuern jetzt um 16% ein auf 2,8 Milliarden Euro. Zu weltweit schwächeren Autoabsatzzahlen kamen interne Schwierigkeiten, vor allem bei der Hauptmarke Mercedes-Benz. Es gibt Engpässe in der Produktion. Kunden bekommen ihre Autos nicht so schnell wie sonst. Und wir bleiben in der Branche. Die US-Justiz untersucht bei Ford möglicherweise falsche Abgaswerte. Das räumte der Konzern jetzt ein. In einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht sicherte Ford zu, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und betonte, es gehe nicht um Abschalteinrichtungen zur Manipulation von Abgastests, wie sie etwa Volkswagen eingesetzt hatte. Der chinesische Präsident Xi Jinping verspricht anderen Ländern saubere Kooperation und null Korruption bei gemeinsamen Infrastrukturprojekten. Das sagte er bei einer Konferenz zur sogenannten Neuen Seidenstraße in Peking.
Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die generellen internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren.
Bislang profitierten zu rund 90% chinesische Unternehmen von den Ausschreibungen, die unter das Vorhaben fallen. Kritikern fehlen verbindliche Regeln, faire Ausschreibung und Transparenz. Außerdem fürchten sie, dass Entwicklungsländer zu hohe Schulden aufnehmen. Wörterbücher von Pons und Langenscheid kommen künftig aus einem Verlag. Das Bundeskartellamt erlaubt den Kauf von Langenscheid durch Pons, das zur Verlagsgruppe Klett gehört. Beide Verlage hätten zwar zusammen hohe Marktanteile bei gedruckten Wörterbüchern, allerdings seien dies Bagatellmärkte mit nur geringen Umsätzen. Hinzu komme der hohe Wettbewerbsdruck durch digitale Angebote. Weil das Auswärtige Amt nach Anschlägen vor Reisen nach Sri Lanka warnt, organisiert der Reiseveranstalter TUI die Rückreisen seiner Kunden aus dem Land. Auch andere Unternehmen bieten kostenlose Stornierungen gebuchter Reisen an. Laut Auswärtigem Amt besteht grundsätzlich die Gefahr von weiteren Anschlägen von nicht notwendigen Reisen in die Hauptstadt Colombo werde abgeraten.
Silke Hane war das mit den Wirtschaftsnachrichten. Es wird also nichts mit der deutschen Großbank aus Gelb und Blau. Commerzbank und Deutsche Bank wollen keine Fusion, anders als etwa Finanzminister Olaf Scholz. Was also dann? Das fragen sich Beobachter und Analysten. Und diese Frage haben sie auch bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Bank gestellt. Ein kleiner Gewinn steht da, aber wie sieht das Geschäftsmodell für die Zukunft aus? Mischa Erhardt hat sich umgehört.
201 Millionen Euro Gewinn unter dem Strich ist etwas, was bei der Deutschen Bank bereits als Erfolg gilt. Ich glaube, Sie haben mit den Quartalsergebnissen gesehen, dass wir trotz schwieriger Marktbedingungen unseren Plan verfolgen und weiter ausführen, sagte Deutsche Bank-Chef Christian Sewing in einer Analystenkonferenz. Mancher Analyst, wie Dieter Hein von Fair Research allerdings, sieht die gut 200 Millionen Euro Gewinn weniger positiv.
Das ist natürlich bei einem Eigenkapital von über 60 Milliarden bei der Deutschen Bank lachhaft wenig und zeigt nur, dass die Deutsche Bank weiterhin massive Probleme hat.
Im Investmentbanking beispielsweise hat die Bank in den ersten 3 Monaten einen Verlust von fast 90 Millionen Euro gemacht. Zudem sind die Umsätze stark zurückgegangen. Die Gewinne sind also vor allem Sparmaßnahmen zu verdanken. Hier immerhin sehen viele Experten und auch Christian Sewing die Bank auf Kurs. In diesem Jahr soll die Zahl der Mitarbeiter auf deutlich unter 90.000 sinken. Die Kosten sollen auf diese Weise dann nur noch bei 21,8 Milliarden Euro liegen. Nur sind Sparmaßnahmen noch kein Geschäftsmodell für die Zukunft. Das vermissen Analysten wie Philipp Hessler vom Vermögensverwalter Pareto nach wie vor.
Mich hat auch überrascht, dass man halt auch relativ optimistisch so in die Zukunft schaut, beziehungsweise das Quartal eigentlich ganz gut bewertet hat, wobei das ja sehr, sehr schwach war. Und dann, was die zukünftige Strategie angeht, hat er letztendlich ja nichts gesagt. Letztendlich kann man damit relativ wenig anfangen, würde ich so sehen auch.
Nach dem Aus der Fusionsgespräche mit der Commerzbank scheint eine Möglichkeit zu sein, die Fondtochter DWS mit der Fondsparte der Schweizer UBS Bank zu fusionieren. Das sehen viele Experten als eine wahrscheinliche Möglichkeit an.
Ansonsten erwarte ich jetzt auch kurzfristig nicht, dass da ein großer neuer strategischer Wurf der Deutschen Bank kommt. Ich gehe davon aus, dass sie erstmal so weitermachen wie bisher, also Kosten sparen und halt versuchen, im Investmentbanking da wieder verlorenes Terrain zurückzugewinnen.
Allerdings, das hat das erste Quartal gezeigt, wird das nicht leicht. Vor allem, wenn sich die konjunkturelle Lage weiter eintrüben sollte.
Wohin steuert die Deutsche Bank? Das ist noch unklar. Dafür gab es heute Zahlen. Und wie die ankamen, das weiß Dorothee Holz, unsere Börsenreporterin. Welche Reaktion gab es denn da?
Ja, ganz schön negative. Die Enttäuschung über die gesenkte Prognose ist sehr groß. Das macht auch die Hoffnung, dass die Deutsche Bank dieses Jahr doch noch die Kurve kriegen könnte. Zunichte. Zwar war man hier an der Börse nicht von einer Fusion überzeugt, aber wie ein erfolgreicher Alleingang aussehen soll, dafür fehlte ganz einfach im Moment die Fantasie. Die Aktien Schlusslicht mit einem Minus von gut 2%.
Schauen wir nochmal auf Bayer. Vorstand Bauermann in der Kritik der Hauptversammlung. Gibt es denn inzwischen was Neues zum Thema Entlastung?
Noch nicht. Ich habe das alles hier fest im Blick, aber es ist noch nichts über die Ticker gelaufen. Wahrscheinlich wird es auch noch eine Weile dauern. Die Kritik an Bayer-Chef Baumann ist ja wirklich sehr groß. Noch ist offen, ob er tatsächlich entlastet wird. Wenn nicht, könnte das für ihn sehr harte Konsequenzen haben. Es wäre zumindest eine sehr schwere Hypothek. Die Aktien halten sich dafür erstaunlich gut. Die Papiere steigen um 1%.
Der Autobauer Daimler hat Zahlen vorgelegt, die haben wir in den Nachrichten gehört. Dazu gab es auch welche vom Zulieferer Conti. Wie kommen die an?
Da geht der Daumen zweimal nach oben. Conti musste zwar einen Gewinneinbruch vermelden, der fiel aber nicht so schlimm aus wie befürchtet. Der Zulieferer hat auch die Prognose bestätigt und konnte sich einen Seitenhieb auf VW nicht verkneifen. Die Konzentration nur auf Batterieantrieb sei riskant. Conti-Aktien mit 3% im Plus, Daimler-Aktien trotz des Gewinnrückgangs und der möglicherweise wackelnden Prognose auch im Plus mit 1%.
Und zur US-Wirtschaft gibt es neue Daten. Wie stark fällt dann das Wachstum in den ersten Monaten aus?
Das fällt erstaunlich stark aus. In den ersten 3 Monaten ist die US-Wirtschaft aufs Jahr hochgerechnet um 3,2% gewachsen, deutlich stärker als noch im Vorquartal. Von einer Riesenüberraschung ist die Rede. Zuletzt kamen ja sogar Rezessionsängste auf. Das hat sich vor allem am US-Anleihemarkt wiedergespiegelt. Aber diese Ängste sind jetzt zumindest vorläufig vom Tisch. Der DAX profitiert davon, steigt um 0,3% auf 12.316 Punkte. Und damit ist auch die Wochenbilanz am deutschen Aktienmarkt positiv. Der Dow Jones, der tritt praktisch auf der Stelle. Da geht es aber um 0,1% nach oben.
Der Fahrdienstvermittler Uber geht ja an die Börse und jetzt wurde die Preisspanne vorgelegt. Was sollen denn die Aktien kosten?
Die Aktien sollen zwischen 44 und 50 Dollar kosten. Das Unternehmen strebt damit eine Gesamtbewertung von bis zu 90 Milliarden Dollar an. Zwischenzeitlich hatte der Konzern sogar von 120 Milliarden geträumt. Das ist immer noch einer der größten Börsengänge in der Finanzgeschichte. Uber will aber nur einen kleinen Teil, etwa 10 Milliarden, an die Börse bringen. Und der Bezahldienst PayPal, der hat sich schon einen Teil gesichert an dem Unternehmen, das ja bisher noch tief in den roten Zahlen steckt. Aber das scheint nicht abschreckend zu wirken.
Dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro steigt auf $1,1170, also leicht erholt. Die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 47 Cent. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf -0,09%. Und Gold steigt um $7 auf $1,287.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute mit Maja Elmreich. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.